Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Ob an der Tankstelle, im Supermarkt oder bei der Heizkostenabrechnung, die steigenden Preise, vor allem für Energie und Lebensmittel, treffen viele Menschen hart. Zwar hat die Bundesregierung zwei Entlastungspakete geschnürt, doch die Preise steigen weiter. Und deshalb wird der Ruf lauter nach neuen Entlastungen und auch nach zusätzlichen Steuern. Denn irgendwie muss das alles ja auch finanziert werden. In den Fokus geraten dabei die Unternehmen, die von der Krise profitieren. Die großen Ölkonzerne zum Beispiel, die derzeit Milliardengewinne einfahren. Steigende Preise, schrumpfende Kaufkraft und Übergewinne. Wie kann der Staat die Bürger entlasten? Darüber wollen wir heute diskutieren im Wortwechsel mit Professor Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW in Mannheim. Ulrich Schneider ist dabei, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung TAZ. Und Christian Reiermann, Hauptstadtkorrespondent des Wochenmagazins Der Spiegel. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle dabei sind. Herr Reiermann, die Spritpreise sind inzwischen wieder über 2 Euro geklettert. Verpufft der Tankrabatt schon wieder, weil die Mineralölkonzerne die Steuererleichterungen nicht an die Autofahrer weitergeben?
Das kann sein, muss aber nicht sein. Ich glaube, dass die Politik und der Staat selber ein bisschen schuld daran ist, dass der Tankrabatt nicht bei den Kunden ankommt. Denn die Regierung hat mit ihrem Tankrabatt Verzicht auf 30 Cent Energiesteuer auf den Liter Sprit ein ohnehin schon knappes Gut verbilligt. Und was dann passiert, ist in jedem ökonomischen Lehrbuch für Anfänger nachzulesen, dass nämlich die Nachfrage sich ausweitet. Und wenn die Nachfrage sich ausweitet, dann fahren immer mehr Autos an die Zapfsäulen und versuchen, den dann billigeren Sprit zu bekommen. Die Folge ist unausweichlich, die Preise steigen wieder. Also, neben den Energiekonzernen und der Mineralölwirtschaft gibt es mit Sicherheit noch einen zweiten Verantwortlichen dafür, dass der Tankrabatt nicht angekommen ist, und das ist die Bundesregierung selbst.
Also das Konzept war schon falsch.
Man hätte es fast kommen sehen können, wenn man es ein bisschen besser durchdacht hätte. Ja, und das ist aus unterschiedlichen Gründen falsch. Wenn eine Regierung, die sich die ökologische Transformation auf die Fahne geschrieben hat, bei erster Gelegenheit die Spritpreise senkt, nur weil sie für ihren Geschmack und den vieler Autofahrer zu hoch ist, dann läuft da was falsch aus ökologischen Gründen. Verteilungspolitisch ist das auch problematisch, weil gerade diejenigen von dem Spritrabatt am meisten profitieren, die am meisten Sprit verbrauchen, SUV-Fahrer. Ohne jetzt populistisch zu sein, aber auch ein Porsche verbraucht ziemlich viel Sprit. Die profitieren anteilsmäßig am meisten. Der Fahrradfahrer eher nicht.
Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband. Zwei Entlastungspakete hat die Bundesregierung bislang geschnürt. Gesamtumfang 40 Milliarden Euro heißt es. Erreicht die Politik damit jene, die es besonders nötig haben, nämlich die Menschen mit geringem Einkommen?
Ja, sie erreicht die mit geringem Einkommen, aber in einer unzulänglichen Weise. Das ist ja genau das Problem. Es werden ja alle erreicht. Es wird der Millionär erreicht, es wird der, wir haben es gerade gehört, der SUV-Fahrer erreicht, der Radfahrer noch nicht ganz so, aber der hat vielleicht ein Kind, dann kriegt er 100 Euro Bonus, oder er bezieht Hartz IV, dann bekommt er 200 Euro Einmalzahlung. Es wird also wirklich mit der Gießkanne Geld übers Volk gegossen, mit dem Ergebnis, dass man eigentlich bei keinem eine richtige Wirkung hat. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn man alle Dinge zusammenzählt, mit Ausnahme jetzt des Tankrabatts, sehr schwer zu kalkulieren, dann habe ich beim Millionär eine Jahresentlastung, wenn er alleine lebt, von 360 Euro. Das wird ihm alles herzlich egal sein. Also keine Wirkung. Beim Hartz-IV-Bezieher, der alleine lebt, habe ich eine Jahresentlastung von 200 Euro. Das ist ihm nicht egal, hat aber insofern auch keine Wirkung, als dass das runtergerechnet ihm auch nicht über den Monat hilft. Mit anderen Worten, dadurch, dass man so in die Breite gegangen ist, ist für keinen wirklich was geschehen. Und hier wurden unserer Ansicht nach 30 Milliarden mal einfach in den Sand gesetzt.
Ulrike Herrmann, Sie arbeiten für die Tageszeitung TAZ. Die Inflationsrate liegt derzeit bei 8%. Viele gehen davon aus, dass sie in den nächsten Monaten auch auf 10% steigen könnte. Auf jeden Fall, es gibt wenig Hinweise, dass die Teuerungsrate demnächst wieder deutlich sinken wird. Müssen wir uns also auf dauerhaft steigende Preise einstellen?
Nee, da muss man jetzt, glaube ich, unterscheiden. Also die Inflationsrate misst ja nur den Anstieg der Preise. Und da haben wir im Augenblick einen enormen Schub gehabt. von knapp 8%. Aber es könnte natürlich sein, dass der Schub aufhört, nicht? Dann bleiben die Preise aber weiterhin hoch. Also man könnte sich vorstellen, dass die Inflationsrate irgendwann wieder sich normalisiert. Aber dann haben wir trotzdem ein anderes Preisniveau, als wir vor dem Ukraine-Krieg und vor der Corona-Krise hatten. Anders gesagt, die Belastung für die Familien und die Belastung für die Hartz-IV-Empfänger, die bleibt auch dann, wenn die Inflationsrate wieder sinken sollte, nicht? Weil man dann auf einem anderen Niveau ist.
Sie sagen, sinken könnte. Gehen Sie davon aus, dass das passieren wird?
Ja, ich glaube schon. Man weiß jetzt nicht, wie lange der Ukraine-Krieg weitergehen wird, aber er ist ja nun mal ein Fakt und dieser Fakt ist jetzt in den Ölpreisen eingepreist. Also glaube ich jetzt nicht, dass die Energie noch viel teurer werden wird, aber das macht sich eben jetzt schon bemerkbar in dem Preisniveau, dass sie deutlich in dem letzten Jahr gestiegen ist in den Preisen.
Friedrich Heinemann, Sie sind Ökonom, arbeiten am Leibniz-Institut für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Nun war der Staat in der Corona-Krise schon als Retter gefragt. Jetzt haben wir Inflation, wir haben die Krise und den Krieg in der Ukraine. Auch da soll der Staat helfen. Wie schätzen Sie das als Ökonom ein? Laufen wir da möglicherweise Gefahr, den Staat mit immer neuen Ansprüchen zu überfordern?
Ja, ich glaube, in gewisser Weise sehen wir jetzt, dass wir auch Opfer werden und die Wirtschaftspolitik in gewisser Weise Opfer wird ihres eigenen Erfolgs. Wir haben in der Corona-Krise sehr kräftig gerade in Deutschland dagegen gehalten mit umfangreichen Rettungs- und Stabilisierungspaketen, was sicher im Frühling 2020 auch vollkommen angemessen ist. Das Problem ist, dass Deutschland und auch andere Industriestaaten dann im Grunde übers Ziel hinausgeschossen sind mit ihren Stabilisierungsbemühungen. Die Ökonomen sprechen da ja von einer Situation, dass wir einen Angebotsschock erleben, also dass die verfügbaren Produktionsmöglichkeiten verringert sind durch eine geringere Verfügbarkeit von zum Beispiel Energie, aber auch Stahl und vielen anderen Rohstoffen. Und wenn dann der Staat meint, dass er da immer noch einen draufsetzen kann, die Nachfrage um jeden Preis stabilisiert, jeden kompensiert, sehr zielungenau, dann erzeugt das Inflation. Und das haben wir in den USA ganz stark gesehen, aber das sehen wir eben auch in Deutschland. Also diese viel zu ungenauen Hilfen, die halten im Grunde die Nachfrage hoch. Und wenn das Angebot knapp geworden ist, dann ist das ein sehr inflationärer Mix.
Das erste Stichwort ist gefallen, Gießkannenprinzip. Der Staat verteilt die Gelder quasi unterschiedslos an alle, auch an die, die es eigentlich gar nicht benötigen. Frau Herrmann, ist das auch ein Kritikpunkt von Ihrer Seite?
Also ich bin eigentlich auch absolut gegen diese Gießkanne. Da gebe ich also Herrn Schneider völlig recht. Und Herr Reiermann und Herr Heinemann haben das ja eigentlich auch gesagt. Es wäre natürlich besser gewesen, diese 30 Milliarden dort auszugeben, wo der Bedarf am höchsten ist. Also bei armen Rentnern, bei Studenten und vor allen Dingen auch bei Hartz-IV-Empfängern. Also es ist ja ein bisschen seltsam, dass man 30 Milliarden ausgibt, aber die armen Rentner haben gar nichts bekommen. Also es ist ja absurd. Auf der anderen Seite, das ist jetzt das Argument der Regierung, das finde ich, muss man zumindest ernst nehmen, ist, dass man dummerweise nicht zielgenau fördern kann in Deutschland. Also ein ganz großes Problem sind Familien, die knapp oberhalb der Transferleistungen mit ihrem Einkommen liegen. Also die kriegen dann weder Wohngeld noch Hartz IV, sondern verdienen selber ihr Geld, sind aber nicht in der Lage, irgendwelche Ersparnisse zu bilden, sondern geben immer alles aus, was sie einnehmen. Und die sind natürlich von der Inflation extrem hart getroffen. Und da ist das Argument, denen kann man nur helfen durch das Prinzip Gießkanne, weil die Alternative, wenn man das über die Einkommensteuer machen würde, käme das zu spät, wäre enorm kompliziert. Also hat man gesagt, alle kriegen das Gleiche fertig. So, und das muss man zur Kenntnis nehmen, nicht? Dass man eben auch die Mittelschicht entlasten wollte und nur mit der Gießkanne entlasten kann.
Was wäre denn die bessere Alternative, Herr Reiermann? Herr Schneider.
Es gibt in Deutschland, und das ist eine lange Debatte, die uns schon ein paar Jahre beschäftigt, überhaupt keine zentrale Verteilstelle für, ich sag mal, staatliche Leistungen. Es gibt die Bundesagentur für Arbeit, es gibt die unterschiedlichsten Sozialämter und so fort. Das ist auch gut, weil der Sozialstaat den Bedürftigen vor allem ja helfen soll, aber dadurch fehlt der Regierung sozusagen ein Verteilmechanismus, wo sie alle erreichen könnte.
Ja, es fehlen die Kontonummern.
Ja, genau, es fehlen die Kontonummern. Weil Sie nach der Lösung fragen, man könnte eine Lösung finden, und zwar bei der Bundesbank. Jeder Bundesbürger kriegt von Geburt an, und die, die schon leben, kriegen auch ein Konto bei der Bundesbank, wo die Regierung einzahlt, wenn sie denn alle erreichen will. Jeder bekommt 100 Euro von der Regierung und die Kunden der Bundesbank, die Bürger, können dieses Geld dann abrufen. Man kann es nicht überziehen, man kann es nicht ansparen, es wird nicht verzinst, aber das wäre eine Möglichkeit, weil die Bundesbank eine zentrale Bundesbehörde ist.
Aber Herr Reiermann, das wäre ja auch wieder Gießkanne. Wenn jeder da
ja, aber es geht auch eben um die Frage, wo man jemanden erreichen kann.
Dann würde ich gerne einen Vorschlag einbringen, der vielleicht nicht Gießkanne ist. Worauf wir sehr frühzeitig aufmerksam gemacht haben, ist, dass wir beim Wohngeld anpacken müssen. Wohngeld ist ja erstmal sehr intelligent gewesen. Da erreicht man, Frau Herrmann hat es ja gesagt, genau diejenigen, die nicht Hartz IV sind, weil die haben kein Anrecht auf Wohngeld, aber diejenigen, die es auch nicht so dicker haben. Aber wir haben nur, und das ist ja das Problem, wir haben nur 618.000 Haushalte, die Wohngeld beziehen. Also es sind rund 2% der Haushalte bei einer Armutsquote von im Moment rund 16%. Das heißt, wir sind viel zu restriktiv beim Wohngeld. Und deswegen haben wir frühzeitig gesagt, sehr frühzeitig, jetzt müssen die Einkommensgrenzen beim Wohngeld hochgezogen werden. Es kann nicht sein, dass der im Moment so Wohngeld bekommt, der wirklich so knapp über Hartz IV ist. Hätte man das frühzeitig einfach mal ein bisschen hochgezogen, hätte man viel mehr Menschen erreicht, genau die Gruppe, die Frau Herrmann nämlich angesprochen hat, die so 15% über Hartz IV liegen, hätte man zielgerichtet die Personen erreicht, um die es geht. Und das Gleiche beim BAföG. Wir sind im Moment mit einer BAföG-Reform. Hätte man das beschleunigt, es war ja absehbar, was da kommt, hätte man natürlich viel früher auch Studenten erreichen können, Studierende, die eben ebenfalls im Moment in finanziellen Schwierigkeiten sind, mit diesen beiden Instrumenten zuzüglich einer Verbesserung der Regelsätze bei Hartz IV und einer Altersgrundsicherung hätte man sehr genau den Kreis erreichen können, der in Armut ist und der knapp drüber ist. Man hätte im Grunde genommen auch eine Stellschraube gehabt beim Wohngeld. Mhm. Wie viel Haushalte will ich erreichen? Das wäre statistisch schätzbar gewesen. Das hat man aber nicht getan.
Mhm. Herr Reinemann, überzeugt Sie dieser Vorschlag?
Nee, nicht so richtig. Weil es geht ja darum, tatsächlich nicht Leistungen auszuweiten, sondern es geht darum, Hilfen konsequent dort anzubringen, wo sie benötigt werden. Und da bin ich mir nicht sicher, ob eine Pauschalerhöhung des Wohngelds die richtige Lösung wäre. Es gibt natürlich, wenn man sich die Gesellschaft anguckt, ist ja die Bedürftigkeit beliebig steigerbar. Wenn wir aber tatsächlich Menschen in Not helfen wollen, dann müssen wir genau wissen, wer wie zu erreichen ist und wo die Hilfen gezielt angesetzt werden können. Und da hapert es.
Und wie kann man das lösen?
Ich glaube, das Problem liegt, glaube ich, dann doch noch auf einer anderen Ebene als jetzt nur die technische Frage, wie kann ich gezielt auch bedürftige Haushalte erreichen, wo die Bundesregierung auch gar nicht so einen schlechten Job gemacht hat. Also wenn man jetzt BAföG-Empfänger etwa sieht, da sind jetzt die ersten Zahlungen auch schon geflossen, noch bevor überhaupt die Nebenkostenabrechnungen gekommen sind. Also da ist einiges schon passiert. Aber ich glaube, was wir wirklich brauchen, es ist ja schön, die Bedürftigen zu identifizieren, aber wir müssen eben auch den Nicht-Bedürftigen signalisieren, und das traut die Politik sich aus nachvollziehbaren Gründen nicht, ihr bekommt keine Kompensation, denn dieser Angebotsschock, von dem ich geredet habe, bedeutet ja, dass wir nun mal zumindest mal vorübergehend alle ein Stück weit ärmer werden und das auch aushalten müssen. Also wir erleben momentan so eine Politik, das hat mit Corona angefangen, eine Totalkompensation, der Versuch des Staates, alle total zu kompensieren für Verluste, die durch eine Pandemie, die erst durch einen Krieg eintreten. Und das wird eben nicht möglich sein. Und gerade fiel das Stichwort von den armen Rentnern. Natürlich gibt es arme Rentner, aber die Rentenanpassung etwa in diesem Jahr liegt bei 5%. Das ist in etwa die Inflationsrate. Da müsste die Politik jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, Leute, das ist jetzt eine Gruppe, die ist eigentlich jetzt eigentlich ganz angemessen schon kompensiert worden. Da müssen wir nicht noch einen drauflegen, so ganz pauschal. Aber damit gewinnt man keine Wahlen. Und ich glaube, das ist am Ende natürlich der Problem der ganzen Sache, dass niemand ehrlich genug ist zu sagen, das bedeutet jetzt auch mal einen Wohlstandsverlust. Mhm.
Mein Eindruck, Frau Herrmann, die Runde scheint sich weitgehend einig, zusätzliche Entlastungen braucht es, aber andere, zielgenauere.
Genau. Also das finde ich auch, das Prinzip Gießkanne ist irgendwie nicht richtig. Wobei man noch eine Sache sagen muss. Also wenn man jetzt beispielsweise an diese 300 Euro denkt, die jeder bekommt, der Einkommensteuer zahlt, dann ist das ja auch erstmal Gießkanne. Allerdings müssen diese 300 Euro auch wieder versteuert werden. Und die Reichen müssen dann ja einen Spitzensteuersatz zahlen. Das heißt, da gibt es schon eine gewisse Progression, nicht? Also wenn man keine Steuern zahlt, weil man arm ist, dann kriegt man von diesen 300 Euro alles, während die Reichen dann da 42% oder 45% Reinsteuer drauf zahlen müssen. Also nicht ganz Gießkanne, aber das ändert nichts an der eigentlichen Kritik. Jetzt nochmal zu dieser Frage mit dem Angebotsschock. Also was natürlich klar ist, ist, dass der deutsche Staat jetzt kein Ölscheich ist und dass der deutsche Staat letztlich diese Ölpreise, die gestiegen sind, nicht kompensieren kann. Das sehe ich ähnlich wie Herr Heinemann, jedenfalls nicht in der Fläche, sondern nur bei den Bedürftigen. Anders, finde ich, ist es bei diesen ganzen Lieferkettenproblemen. Also da haben wir tatsächlich ja das Phänomen, dass die Unternehmen, beispielsweise die Autobauer, extreme Gewinne machen, weil sie praktisch keine Autos mehr bauen können. Also das ist ein gewisser Paradox, nicht? Weil irgendwie die Kräne aus der Ukraine fehlen oder aber Halbleiter fehlen oder irgendwas anderes fehlt. Durch die Lieferkettenprobleme können sie nur noch Luxusautos bauen und machen keine Rabatte mehr. Machen enorme Gewinne, obwohl sie weniger Autos verkaufen. Und ich glaube, da muss man schon staatlich ran. Aber nicht in der Form, dass man jetzt allen hilft, ein Auto zu kaufen, sondern indem man versucht, das wird ja sicher Thema sein, auch noch diese Übergewinne zu besteuern.
Würde ich noch kurz ein bisschen hinten anstellen und nochmal den Blick drauf werfen, wie sehen zielgerichtete Entlastungen aus? Herr Schneider, Sie haben das angesprochen, Hartz-IV-Sätze sind nicht ausreichend. Wir haben in diesem Jahr eine Erhöhung von 446 auf 449 Euro für den Regelsatz einzelner Personen gesehen. 3 Euro, da liegt das auf der Hand, dass das nicht reicht, um allein bei den Lebensmitteln, wo wir Preissteigerung von 20, 30 oder auch mehr Prozent sehen, bei Butter, Mehl, Öl. Wir müssen also ans Hartz-IV-System ran. Um wie viel müssen wir denn erhöht werden, Ihrer Meinung nach?
Nach unseren Berechnungen auf 678 Euro derzeit. Diese 449, von der Sie sprachen, das war eine Erhöhung von 0,7%. Das bei, als Inflationsausgleich, weil man schon die Inflationsrate völlig schräg bemisst. Das bemisst sich, indem man Zeiträume vergleicht von vor 2 Jahren mit einem Zeitraum vor einem Jahr. Und dann wird angepasst in einer aktuellen Situation, die komplett anders aussieht. Wir hatten auch das Ministerium darauf hingewiesen, dass das Problem auftreten wird, aber man hat uns erklärt, die Datenlage sei noch nicht so, dass man handeln könne. Und bis heute scheint sie noch immer nicht so zu sein, aus Sicht des Ministeriums. Nein, wir sagen Anhebung deshalb Hartz IV, und zwar ganz unabhängig auch von dem, was im Moment an Preissteigerungen läuft, weil wir das Problem lösen müssen, dass unsere Gesellschaft für das, was im Moment ja passiert, deshalb so anfällig ist, so wenig widerstandsfähig, weil wir so extreme Ungleichheit haben. Wenn am unteren Ende dieser Gesellschaft mehr Puffer da wäre, bei den Transferleistungen ja etwas wirklich Armut verhindern würde, indem man vernünftige Regelsätze zahlt, indem man das Wohngeld ausweitet, BAföG und anderes, dann würde dieser Inflationsschock, der im Moment uns getroffen hat, gar nicht so zwingend dazu führen, dass am unteren Ende die Menschen nicht mehr wissen, wie sie zum Monatsende finanziell kommen sollen. Das ist unser Problem. Deswegen sagen wir, wir haben es auch schon während der Corona-Krise gemerkt, tut endlich was, um am untersten Ende der Wohlfahrtsskala anzuheben, die Menschen nicht auf Kante genäht da stehen zu lassen oder auch drunter 2 Millionen Menschen, die regelmäßig zu den Tafeln gehen, um ja Essensspenden abzuholen, gehen ja nicht dorthin aus Gründen der Geselligkeit, sondern weil wirklich sie nicht über den Monat kommen. Das müssen wir bekämpfen, dauerhaft bekämpfen, um als Gesellschaft auch dauerhaft resilienter zu werden gegen etwa Corona-Krise mit ihren Folgen oder gegen das, was wir gerade bei Inflation erleben.
Herr Heinemann, Herr Reiermann, stimmen Sie zu, da muss der Staat ordentlich drauflegen.
Ich würde sagen, das ist nicht falsch, aber unvollständig. Wir haben derzeit einen Arbeitsmarkt, der heiß läuft. Noch nie haben so viele Unternehmen über fehlende Arbeitskräfte geklagt. Da ist deshalb ein starker Zusammenhang, weil natürlich die größte, wichtigste Ursache für Armut ist fehlende Integration in den Arbeitsmarkt. Und hier braucht man natürlich eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Regierung gerade macht, dass sie nämlich Sanktionen im Hartz-System abschafft. Wir brauchen hier starke Anreize, gerade auch aus Perspektive von denen, die Leistung ausweiten wollen, starke Anreize dafür, dass natürlich trotzdem ein Interesse dran bleibt, eine Arbeit aufzunehmen. Und der Arbeitsmarkt, das ist ja das Paradoxe, ne, trotz aller Krisen. Die Arbeitslosigkeit ist schon wieder unter dem Vorpandemie-Niveau. Wir haben Arbeitskräftemangel an allen Ecken und Enden. Also großzügiges Transfersystem, ja, aber nur im Zusammenhang mit starken Anreizen, auch eine Arbeit aufzunehmen.
Das kann man machen, aber man muss sehen, es wird nicht alle Probleme lösen können, denn, dies nur als Hinweis, nur 30% etwa derer, die die Wissenschaft als einkommensarm rechnet, sind tatsächlich arbeits- oder erwerbslos. Mhm. 30% sind Rentner und Rentner, denen hilft eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt nicht mehr. 30% stehen dem Arbeitsmarkt aus anderen Gründen, wie etwa kleine Kinder, Pflegebedürftige etc. nicht zur Verfügung. Mhm. Muss man sehen.
Herr Reiermann, Frau Herrmann, jetzt kann man natürlich sagen, die Hartz-IV-Sätze waren vorher schon zu niedrig, die müssen sowieso angehoben werden. Aber jetzt haben wir es ja hier mit einer Situation zu tun, mit einem Preisschock. Frau Herrmann, Sie sagen, dass der wird auch wieder zurückgehen. Das heißt, irgendwie muss die Regierung ja vielleicht auch darüber nachdenken, wir müssen zeitlich wirksame und zwar schnell wirksame Instrumente einführen, um gerade die, die ganz unten im Einkommensbereich stehen, also zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger, zu erreichen. Wie kann das denn geschehen, wenn wir jetzt nicht darauf warten wollen, dass die große Hartz-IV-Reform kommt?
Ich würde ein bisschen davor warnen, zu viel Erwartungen an den Staat zu stellen und die Regierung zu stellen. Das ist ein ganz schmaler Grat, der da vor der Regierung liegt, denn wir beklagen jetzt die Preissteigerungsraten. Und ich teile nicht den Optimismus von Frau Herrmann, dass es mit der Inflation schon bald wieder sich legt. Die EZB hat in den vergangenen Jahren derartig viel Geld unters Volk gebracht, dass da durchaus für die nächsten Jahre noch ordentliche Preisschübe zu erwarten sind. Wenn jetzt die Regierung, die eben ja beklagte Gießkanne auspackt und im Grunde genommen nochmal zusätzliches Geld in den Kreislauf bringt, zusätzlich die Nachfrage schürt, dann haben wir es mit einem Problem zu tun, wo sich fiskalische und monetäre Geldverwendung sozusagen gegenseitig beschleunigen. Und wenn die Regierung da in die Vollen geht, Schulden aufnimmt, ein Jahr nach dem anderen Rekord Nettokreditaufnahme verzeichnet, dann ist das alles andere als inflationsdämpfend. Da wirkt sie dann selber als Preistreiber. Und das ist eine Gefahr. Und deswegen, ja, gezielt helfen, aber nicht die Breitseiten verfeuern, die der angeblich noch so volle Staatssäckel zu bieten hat.
Frau Herrmann, was hilft Hartz-IV-Empfängern?
Das hat ja mit Gießkanne nichts zu tun. Bei Hartz IV müssen auf jeden Fall die Sätze steigen. Das hat ja Herr Schneider auch gesagt. Also, weil ja sonst tatsächlich die Gefahr besteht, dass die Leute noch nicht mal das Nötigste an Lebensmitteln kaufen können. Das zeigen ja auch die Tafeln, dass die da alle Schlange stehen. Also man kann jetzt nicht mitten in der Inflation sozusagen die Ärmsten da abhängen. Ich glaube, das war ein Missverständnis. Ich habe nicht gesagt, dass die Preise sinken werden, sondern die Preise werden sehr hoch bleiben durch die Inflation, die wir jetzt hatten. Aber die Inflationsrate misst ja nur den permanenten Anstieg der Preise. Das wird irgendwann zurückgehen, weil die Preise werden nicht permanent jetzt so stark steigen, wie sie im letzten Jahr gestiegen sind, sondern das wird abnehmen. Aber das ist ja gar keine Hilfe, weil die Preise weiterhin hoch bleiben werden. Die werden nicht wieder sinken.
Also ich würde sagen,
das heißt, wenn man jetzt sagt, auf Dauer werden die Preise sehr viel höher sein, als sie, sagen wir mal, 2021, 2020 waren, dann muss man natürlich die Hartz-IV-Empfänger auch auf Dauer stärker unterstützen, weil sie ja sonst sich noch nicht mal das Nötigste leisten können. Ich würde jetzt gerne noch zwei Sachen sagen, die aus meiner Sicht wichtig sind. Das eine ist, jetzt stehen ja Tarifverhandlungen an und da geht es ja dann um die Frage, wie stark die Löhne steigen sollen. Das hat der Herr Heinemann ja auch schon angesprochen, dass eigentlich der Arbeitsmarkt ziemlich leergefegt ist. Das heißt, die Gewerkschaften haben eine gute Verhandlungsposition und das ist ja jetzt sehr strittig, ob sie höhere Löhne fordern sollen, ja oder nein. So nach dem Motto, wenn die Löhne auch noch steigen, dann nimmt die Inflation zu. Aber andererseits muss man eine echte Gefahr wahrnehmen, die auch schon lauert, nämlich wenn die Löhne weit unter der Inflationsrate zurückbleiben, dann ist ja die Konsequenz, die man auch schon sehen kann, dass sehr viele Leute aufhören zu konsumieren. Nach dem Motto, kann ich mir alles gar nicht leisten, ist alles so teuer. Ich fange an zu sparen oder meinen Konsum einzuschränken. Das ist aber für eine Volkswirtschaft wie die deutsche, die letztlich ja davon lebt, dass auch der Binnenmarkt funktioniert, dass konsumiert wird, extrem gefährlich.
Also ein Plädoyer für starke Lohnerhöhungen?
Ja, natürlich. Und denn Herr Reiermann, ich höre dann auch auf, aber hat ja gesagt, ja, und es ist ja schon so viel Geld produziert worden durch die Schulden und durch die EZB, das stimmt. Aber dieses Geld ist nur bei den oberen Schichten angekommen, nicht bei der Mittelschicht und nicht bei den ärmeren Familien so. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, ja, es gibt schon so viel Geld, deswegen dürfen auf gar keinen Fall die unteren Schichten noch Geld verdienen. Das wäre nämlich genau kontraproduktiv.
Sie verwechseln da Geld und Vermögen.
Ja, Sie auch. Also.
Nee.
Also. Nein, das Vermögen, ja, das Geld, das die EZB geschaffen hat, ist jetzt als Vermögen bei den Reichen gelandet. Genau, und hat überhaupt keine inflationäre Wirkung, genau, weil es da gespart wird.
Aber das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, glaube ich, den wir gerade ansprechen. Wir haben auch, wenn wir es volkswirtschaftlich betrachten und der Frage nachgehen, was kann sinnvollerweise getan werden, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir auch einen gespaltenen Konsum in Deutschland
haben. Ja, genau.
Wir haben ja nicht nur eine hohe Inflationsrate und viele Menschen, die nicht mehr wissen, ja, wie sie überhaupt ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen, sondern wir haben auch in 2021 die höchste Sparquote seit Jahrzehnten gehabt. Und das während einer Pandemie, wo da auch mit einem 130 Milliarden Konjunkturprogramm reingegangen wurde, das ist zu großen Teilen einfach am Sparkonto gelandet, weil jede Nachfrage, die ich stimulieren will, zeigt auch nur eine bestimmte Transparenz. Beim Tanken wird ganz deutlich, wenn mein Tank voll ist, ist er voll. Wenn ich jetzt nicht, um den billigen Sprit nachzurennen, permanent auf der Autobahn hin und her fahre, dann bleibt er auch voll. Mit anderen Worten, ich habe auch nur eine bestimmte Elastizität bei der Nachfrage. Ich kann Toilettenpapier horten, wenn mir danach ist in der Krise, aber ich werde kaum jetzt Tankkanister in die Garage stellen. Und das ist genau der Punkt, den man sehen muss. Das heißt, vieles Geld, Frau Herrmann hat es angesprochen, was da reingegeben wird, landet 1:1 irgendwo im Depot, aber nicht im Konsum.
Aber das war doch auch Zwangssparen.
Ja, das war Zwangssparen. Ne? Also das war ja jetzt kein freiwilliges Sparen. Man schätzt ja, dass für Deutschland etwa 220 Milliarden Euro im Grunde nicht ausgegeben werden konnten. Warum? Wir konnten nicht in Ferien fahren, nicht in die Restaurants gehen, nicht in Konzerte gehen und so weiter. Es ist einfach zwangsläufig viel Geld auf den Konten geblieben. Hinzu kommt das ja die Einkommen. Da würde ich doch auch mal ein bisschen was anders betonen wollen. Es ist ja mitnichten so, dass hier irgendwie die Mittelschicht also nichts abbekommen hätte. Die ganze massive Kurzarbeiterunterstützung hat ja ganz zentral auch die Mittelschicht, auch die gut verdienten Facharbeiter vor Einkommensverlusten geschützt. Also im Grunde ist der Begriff der Phantomeinkommen da wichtig. Monatelang wurden eigentlich in vielen Branchen nur Phantomeinkommen vom Staat finanziert, denen aber keine Wertschöpfung gegenüberstand. Und das ist ja auch ein Teil der Postpandemie-Inflation, dass wenn man eben Einkommen auszahlt, ohne Wertschöpfung zu leisten, dass das inflationär ist. Und daher ist es ja auch so wichtig, dass man bei den ganzen Diskussionen von Armut und Hartz-System immer auch wieder nachdenkt, wie kann ich noch mehr Menschen höher qualifizieren, dass sie aus Niedriglohn rauskommen? Wie kann ich noch mehr Menschen auch aus der Arbeitslosigkeit rausholen in die Beschäftigung? Wie kann ich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöhen, damit eben die Alleinerziehenden auch Wertschöpfung leisten können und. Ne? Also da ist die Diskussion einfach zu einseitig, immer nur zu sagen, Transfer ist hoch, dann ist alles gut.
Ja. Ein anderes Instrument, Herr Schneider, Herr Reiermann, Frau Herrmann, wäre ja direkte Transfers, darüber haben wir gesprochen. Das andere ist, wie kann man denn zum Beispiel Lebensmittel billiger machen? Da gibt es den Vorschlag, Mehrwertsteuer senken, damit es hier eine Entlastung gibt. Beim Tankrabatt sehen wir es, mit den steuerlichen Entlastungen ist das so eine Sache, die werden nicht unbedingt weitergegeben. Wäre das trotzdem eine Maßnahme, die vielleicht auch kurzfristig hilft, um Lebensmittel, die ja gerade auch bei niedrigen Einkommen dann voll zu Buche schlagen, dass die denen helfen könnten?
Also ich bin da ehrlich gesagt nicht so dafür, weil das dann wieder das Prinzip Gießkanne ist. Nicht? Also wenn man Lebensmittel verbilligt, also um das jetzt mal ein bisschen polemisch pauschaliert zu übertreiben, dann profitiert davon auch der Millionär, dann profitiert davon jeder, nicht? Der einfach einkaufen geht. Und dann wird wieder sehr viel Geld verschwendet, Staatsgeld, das schon knapp ist, um irgendwie alle zu beglücken. Und die es wirklich brauchen, nämlich die Hartz-IV-Empfänger, profitieren dann auch, aber eigentlich zu gering. Also ich wäre absolut dagegen, jetzt nochmal an den Steuersätzen rumzudrehen. Und Sie haben ja auch völlig zu Recht gesagt, dann weiß man gar nicht, ob das wirklich weitergegeben wird von den Bauern oder von den Supermärkten. Da wäre es viel besser, dieses Geld den Hartz-IV-Empfängern zur Verfügung zu stellen.
Und es müsste aber wesentlich mehr sein. Wir haben es mal durchgerechnet. Wenn man tatsächlich jetzt hingeht und würde auf alle Lebensmittel die Mehrwertsteuer jetzt streichen, das sind für den Staat so Einnahmen, die ihm dann entgehen würden von etwas über 10 Milliarden, wie das DIW geschätzt hat, dann käme beim Bezieher von im unteren Einkommenssegment bis 900 Euro und Alleinlebender kämen gerade mal jeden Monat 4 Euro an als Entlastung. Wenn man so weit geht und das machen würde, was im Moment zu Teilen vorgeschlagen wird, nur auf Obst, Hülsenfrüchte, Getreide die Mehrwertsteuer zu streichen, dann wäre die Entlastung bei den Geringverdienern bei 2,41 Euro im Monat. Also das wäre wirklich ein schlechterer Witz. Also eins ist klar, wenn man Mehrwertsteuer absenkt, wissen wir es nicht, ob weitergegeben wird. Wenn sie aber wiederkommt, wissen wir, dass die Preise steigen. Und deswegen schaufelt man sich hier möglicherweise ein eigenes politisches Grab.
Sie hören den Wortwechsel in Deutschland von Kultur, Inflation und steigende Preise. Muss der Staat die Bürger noch stärker entlasten? Darüber diskutieren wir mit Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrike Herrmann von der Tageszeitung Taz und Christian Reiermann vom Wochenmagazin Der Spiegel. Herr Heinemann, Sie wollten noch entgegnen.
Ja, man muss als Ökonom, bin ich mir da schuldig, immer auch darauf hinzuweisen, dass Preise, wenn die steigen, ja auch Knappheiten ausdrücken und dass die höheren Preise dann auch eine Funktion haben. Ich glaube, da werden wir beim Benzinpreis alle übereinstimmen. Der hohe Benzinpreis hat natürlich die Funktion, die Menschen dazu zu bringen, weniger zu fahren und weniger von diesem knappen Gut zu nutzen. Und das gilt auch für andere Dinge. Das ist bei den Mieten genauso, wo höhere Preise dazu führen, dass Menschen sich kleiner setzen, auf weniger Quadratmeter gehen und bei Lebensmitteln letzten Endes auch, dass man vielleicht überlegt, naja, das Fleisch ist teuer, ich gehe mal mehr auf vegetarische Produkte, die sind nicht nur gesünder, sondern auch noch sparsamer. Ne?
Und der Pendler, der jeden Preise Tag zur Arbeit fahren muss, Herr Heinemann, der hat dann Pech gehabt, der kann ja jetzt nicht sagen, ich fahre nicht mehr zur Arbeit oder muss er sich einen anderen Job suchen.
Ja, der kann sich aber auch der kann sich eine ganze Menge einfallen lassen. Wir kennen doch alle in unserem Umkreis Menschen, die angeblich unzumutbare Strecken dann mit dem Auto fahren, wo es gute ÖPNV-Verbindungen gibt. Man kann sich, warum fährt man den SUV mit dem hohen Spritverbrauch, nicht ein kleineres? Man kann Fahrgemeinschaften bilden und so weiter. Auch beim Pendler ist es wichtig, dass die Anreize bestehen, nachzudenken. Wir leben jetzt auch in einer Homeoffice-Welt. Auch da kann man überlegen, gibt es nicht Anreize, gemeinsam mit dem Arbeitgeber zu überlegen, kann ich weniger Reisen durchsetzen? Also auch da hat der hohe Preis eine ganz wichtige Signalfunktion, die wir nicht wegdiskutieren sollten und nicht wegsubventionieren sollten.
Und der hohe Preis führt ja auch dazu, dass unter Umständen sich andere Anbieter genau auf diese Produkte werfen, weil es sich nämlich lohnt, diese Produkte dann herzustellen. Sei es Obst, sei es Autos, sei es sonst irgendwas. Das ist ja ein ganz normales Phänomen in der Marktwirtschaft, dass der Preis auch eine Anreizwirkung hat und zur Produktionsausweitung führt im besten Fall, auf das dann die Preise wieder sinken.
Aber
so funktioniert das überhaupt nicht. Also das zeigt man doch, das zeigt doch jetzt der Spargel. Also der Preis für Spargel ist stark gestiegen, unter anderem durch das Öl und so weiter. So, jetzt kaufen die Leute einfach keinen Spargel mehr. Das Ergebnis vom hohen Spargelpreis ist nicht, dass jetzt noch mehr Spargel erzeugt würde, nach dem Motto, oh, da kann man ja so wahnsinnig viel verdienen, sondern das Gegenteil ist der Fall, weil Spargel so teuer ist, wird er nicht mehr gekauft. Also werden jetzt die ganzen Felder stillgelegt.
Also ich halte fest, es soll zusätzliche Entlastungen geben, das ist nötig, um die bedürftig sind, die es nötig haben, zu entlasten. Da ist natürlich die Frage, wie finanziert man das Ganze dann? Und da hat Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte, SPD, heute im Bundesrat einen Vorschlag vorgelegt. Er will nämlich die Gewinne der Unternehmen, die von der Krise besonders profitieren, mit einer Sondersteuer belegen. Das Stichwort ist schon mal gefallen, Übergewinne. Und dabei hat er vor allem die Ölkonzerne im Blick. Herr Heinemann, Sie als Ökonom, ist das eine gute Idee?
Ich finde das keine gute Idee, weil was sind denn Übergewinne? Das fängt ja schon an zu definieren, welche Rendite denn dann in irgendeiner Weise zulässig, gerade noch tolerabel oder nicht mehr hinnehmbar ist. Das würde den Staat völlig überfordern, solche Grenzen festzusetzen. Da werden der Willkür Tür und Tor geöffnet. Wo wir gerade bei der Willkür sind, welche Gewinne sind denn dann als gut und welche sind denn dann als schlecht anzusehen? Zum Beispiel kennen wir alle einen ganz berühmten Krisengewinner der Corona-Krise, nämlich BioNTech, die im vergangenen Jahr 10 Milliarden Euro Gewinn gemacht haben bei 20 Milliarden Umsatz. Das ist eine ungeheure Marge, das ist eine ungeheure Rendite. Aber wollen wir denn im Ernst sagen, BioNTech ist ein Krisengewinner? BioNTech hat schlechte Gewinne erwirtschaftet, von denen wir mindestens 3/4 wegsteuern müssen? Nein, sollten wir nicht machen. Es gibt relativ große Schwierigkeiten, zwischen guten und schlechten Gewinnen zu unterscheiden. Und wenn wir tatsächlich BioNTech steuerlich das Messer an den Hals setzen würden, würde ich mich wundern, wenn das der nächste Impfstoff gegen die nächste Pandemie nochmal in Deutschland produziert worden wäre. Also kurz und gut, eine Übergewinnsteuer taucht nicht mal als Schnapsidee.
Mhm. Frau Herrmann, eine Schnapsidee?
Ich gebe zu, das ist völlig richtig, dass die Abgrenzungsprobleme und die Definitionsprobleme und so weiter enorm sind. Aber was sich ja zeigt in einer Kriegssituation oder eben auch vorher bei Corona, ist, dass der Markt nur funktioniert, der kapitalistische Markt, wenn es Überfluss gibt. Wenn also sowohl Nachfrage wie Angebot flexibel sind und wenn man das beliebig steigern kann, in dem Moment, wo es Knappheiten gibt, für die niemand etwas kann, also weder die Kunden noch die Firmen, bricht sozusagen der Markt in gewisser Weise zusammen und es kommt zu Gewinnen, für die die einzelne Firma nichts kann, zu der sie auch nichts beigetragen hat. Also bei den Ölfirmen ist das extrem gut zu beobachten. Das Problem ist gar nicht so sehr die Ölförderung, sondern die Raffineriekapazitäten sind knapp. Und also machen dann die Ölfirmen dadurch Gewinn, dass ihr Produkt knapp ist. Dazu haben sie aber absolut selber nichts beigetragen.
Aber das sind Marktmechanismen.
Ja, aber der Marktmechanismus an und für sich ist nicht heilig, nicht? Also ich weiß, dass viele Ökonomen denken, der Markt sei an sich gottgleich. Aber das muss man ja jetzt nicht so betrachten, sondern man kann sich ja als Gesellschaft überlegen, okay, man stellt fest, der Markt funktioniert nicht. Es gibt ihn zwar noch, aber er funktioniert nicht, weil das Angebot nicht an die Nachfrage angepasst werden kann. Und da gibt es dann aber ganz konkrete Profiteure, die in zum Teil Billionenbereich dann Gewinne machen, nicht in Milliardenbereich. So, und dann ist ja die Frage, okay, was macht man jetzt? Kann man das nicht im Interesse der Gesellschaft besteuern? Und das finde ich eigentlich angemessen. Und wie gesagt, das trifft ja gar nicht nur Ölfirmen, sondern in gleicher Weise kann man das auch für die Automobilindustrie zeigen. Also das, ich zitiere jetzt eine Studie von der Wirtschaftsprüfungsfirma Ernst & Young. Also das sind jetzt keine linken Kapitalismuskritiker, die diese Studie angefertigt haben. Und die haben eben festgestellt, dass schon im Jahr 2021 die 16 größten Firmen dieser Welt, Autofirmen, ihren Gewinn um 168% steigern konnten, also enorm, fast verdreifacht, nur dadurch, dass sie weniger Autos produziert haben und dann der Preis für das einzelne Auto gestiegen ist. So, und da muss man sich dann schon fragen, ob das jetzt sehr sinnvoll ist.
Ist das sinnvoll?
Also da würde ich doch noch mal ein paar weitere Aspekte ergänzen wollen. Ich argumentiere jetzt nicht theologisch von der gottgleichen Sicht vom Staat, ne, das ist manchmal auch ganz lustig. Nee, ich denke, Ich gucke mir darauf auch aus der Sicht eines rationalen und berechenbaren Steuersystems. Ein gutes Steuersystem, das sollte ähnliche Fälle ähnlich behandeln, zum Ersten, und es sollte berechenbar sein und keine Besteuerungsschocks auslösen nach politischen Reflexen. Ne? Und mit den beiden Argumenten würde ich diese Diskussion um die Übergewinnsteuer wirklich auch kritisieren und sehe das sehr skeptisch. Warum wird hier Ungleiches ungleich behandelt? Also wir haben jetzt schon BioNTech thematisiert, wir haben die Mineralölkonzerne thematisiert, aber wir können jetzt viele andere Branchen profitieren, die derzeit aufgrund der Knappheiten ihre Margen stark ausweiten. Das ist die Photovoltaikbranche, ne, die sich vor Aufträgen nicht retten kann, wo die Margen durch die Decken gehen, weil die Anbieter das jetzt zuteilen können. Das sind die Bauern, ne, die plötzlich beim Rapsöl doppelte Preise erzielen von dem, was sie im letzten Jahr erzielt haben. Das sind Fahrradhändler, ne, die, weil die E-Bikes werden nicht geliefert, also können sie höhere Preise im Handel durch überall Margenerhöhung. Ne. Und es ist einfach zutiefst systemwidrig, wenn man jetzt sagt, die eine Branche, weil die politisch, weil der Benzinpreis ist ja sozusagen, was der Brotpreis in der Antike war, weil da Volkes Stimme wütend wird, dass wir die jetzt höher besteuern. Das ist keine systematische Steuerpolitik. Rechenbarkeit ist auch wichtig, ne, dass man eben nicht aus solchen Reflexen heraus plötzlich in ein Steuersystem eingreift, was im Übrigen, wenn ich das noch sagen darf, im internationalen Vergleich Unternehmen ohnehin schon sehr hoch besteuert. Ne? Also die effektive Steuerlast in Deutschland liegt etwa 10% über dem EU-Durchschnitt. Alles das, was jetzt on top diskutiert wird, kommt obendrauf.
Also jetzt, man muss schon sehen,
Herr Schneider,
man muss schon sehen, erstmal sollten wir uns ja vor Augen halten, in den letzten Jahren sind wir schon mehrfach, Sie haben gerade gesagt, reflexhaft in Steuersysteme reingegangen. Wir haben die Mehrwertsteuer in 2020 abgesenkt, mal einfach so. Wenn Sie von Verlässlichkeit reden, dann ist das auch nicht unbedingt die hohe Verlässlichkeit, die da rauskommt. Wir haben die EEG-Umlage aus dem Stand heraus vorgezogen, abgeschafft in diesem Jahr. Jetzt der Tankrabatt. Das sind ja alles Eingriffe. Also das heißt, das ist sofern nicht und das passiert ja auch. Ich will nur noch zu denken geben. Bei der sogenannten Übergewinnsteuer geht es um echte Ausnahmesituationen, die uns alle vor ganz besondere Herausforderungen stellt. Es geht bei einer Übergewinnsteuer, wie es diskutiert wird, um extern verursachte Krisen. Sei es um ein Virus, der uns plötzlich eine Pandemie beschert, sei es jetzt der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Darum geht es. Es geht nicht um Alltag. Und es gibt bei diesen Krisen, und das ist der zweite Punkt, worum es geht, Krisenverlierer und in sehr großer Zahl, sowohl in der Pandemie hatten wir die, als auch wie wir sie jetzt haben, bei den auch gerade durch den Krieg gegen die Ukraine ja angeheizten oder angeheizte Preissteigerungen. Und da muss der Staat helfen. Darum geht's. Es geht nicht um Alltag. Mhm. Und bei diesen Krisen, jetzt kommt's, das ist, glaube ich, wichtig für die Psychologie auch, gibt es Krisengewinnler, sage ich ganz wertfrei. Es gibt welche, die in der glücklichen Situation sind, aufgrund einer Krise plötzlich wahnsinnige Gewinne zu machen. Ob sie wollen oder nicht im Zweifelsfall. Sie brauchen dazu nicht spekulieren. Sie brauchen nicht mal Margen anheben. Manchmal sind es auch einfach die Umsätze etc. Die sind einfach da und die lassen sich auch messen, wenn man es mit Vorkrisenzeiten vergleicht. Und da gibt es auch keine guten und schlechten Gewinne, finde ich, weil ich würde das gar nicht moralisch abstellen. Aber wenn ich sehe, eine Firma wie BioNTech, also mein Gott, die hatten, also 2020 hatten die noch einen Gewinn, der lag, ich weiß nicht, bei 300 Millionen oder sowas. Jetzt sind die aus dem Stand raus auf 10 Milliarden. Also was ist daran jetzt schlimm, wenn wir in dieser Krise sagen, damit auch wirklich alle sich mitgenommen fühlen werden können, nein, gib doch mal eine Milliarde davon ab. Um Himmels Willen für diejenigen, die jetzt durch diese Krise, durch die du jetzt, auch weil du so viel kannst und weil du gut bist, so viel, unheimlich viel verdient hast, die eben nicht so gut durchgekommen sind.
Eine Art das lässt sich
für alle Branchen denken, die gewonnen haben. Amazon hat also wirklich, ist ja wirklich hochgeschossen, die Aktie und auch die Umsätze. Die Streaming-Dienste, Netflix und so weiter. Sogar unser Großhandel bei Lebensmitteln hat unheimlich profitiert. Und ich finde es nur eine Sache der Solidarität zu sagen, okay, wenn ihr Übergewinne habt, wir reden nicht über normale Gewinnmargen, wenn ihr Übergewinne habt, die dadurch entstehen, dass wir nun mal eine besondere Situation haben, dann ist eine Sache der Solidarität, einen Teil davon zurückzugeben.
Vielleicht noch eine Zahl. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres haben die großen 4 Ölgesellschaften ihren Gewinn verdoppelt auf 34 Milliarden Dollar. Und die Internationale Energieagentur rechnet damit, dass die in diesem Jahr 200 Milliarden an zusätzlichen Gewinnen einführen. Ist das einfach Marktwirtschaft? Da sind auch hohe Gewinne nicht verboten, oder Herr Reiermann, Herr Heinemann, sagen Sie, das ist schon etwas, das müssen wir uns genauer anschauen. Vielleicht auch eine Frage von Marktmacht, von Kartellstrukturen?
Ich bin relativ skeptisch, was es angeht, eine gehörige, zulässige oder eine noch genehme Gewinnhöhe irgendwie auszurufen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Firmen, BioNTech, bezahlt ja Steuern. Das waren Vorsteuergewinne, diese 10 Milliarden Euro. So, und wenn die davon die Hälfte überbehalten, ist es viel. Nein, das war Vorsteuern. Auf jeden Fall bezahlen die ja davon auch Steuern. Und ich gehe mal davon aus, dass auch die Ölmultis die Steuern bezahlen. Die Frage ist dann immer, wo die gerade sitzen. Ob in den Niederlanden, in Deutschland haben wir ja nicht so die allergrößten Mineralölwirtschaftsrepräsentanten. Was Sie aber angesprochen haben, ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Denn es gibt kaum eine Branche, die ähnlich, ich sag mal, oligarchisch oder kartelliert agiert wie die Mineralölwirtschaft. Da gibt es eine überschaubare Anzahl von Anbietern. Und dafür hat der Staat natürlich Instrumente, wenn ihm der Wettbewerb zu gering ausfällt. Da gibt es seit Jahrzehnten das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Der Staat hat das Bundeskartellamt gegründet. Niemand hindert doch die Bundesregierung daran und die Politik daran, diese Instrumente zu schärfen. Aber die Steuerpolitik ist, glaube ich, da das komplett falsche Instrument.
Aber das Kartellamt tut sich bislang ziemlich schwer, da einzugreifen.
Warum sollte das Kartellamt auch bei
Bayern eingreifen? Dem würde ich schon auch gerne zustimmen wollen, und ich möchte doch nochmal auch auf die Funktion auch von hohen Gewinnen mal hinweisen. Also das BioNTech-Beispiel, Herr Schneider, das finde ich ein ganz wichtiges Beispiel, ne? weil die BioNTech-Milliardengewinne, ne, die sehen jetzt im Nachhinein, nachdem wir wissen, BioNTech hatte die erfolgreiche Innovation, so aus, als ob ein Unternehmen jetzt den riesen Reibach gemacht hat, was ja auch stimmt. Aber in der Gesamtbetrachtung des Risikokapitalmarkts stehen hinter einer BioNTech, die erfolgreich waren, vielleicht 100 Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, die nicht erfolgreich waren. Und wenn man jetzt den BioNTech-Gewinn da wegnimmt, wenn der Fiskus dazugreift, sagt man diesen 100 Unternehmen in der Zukunft, wenn ihr mal den Volltreffer landet, dann wird der Staat euch einen guten Teil davon wegnehmen. Das heißt, das wäre eine enorme Schwächung des Risikokapitalmarkts, es wäre eine Schwächung unserer zukünftigen Innovation, auf die wir dringend angewiesen sind. Wenn ich einen zweiten Gedanken noch aussprechen darf, die Gewinne haben eine große Funktion. Da bin ich auch dezidiert anderer Meinung als Frau Herrmann, die gesagt haben, diese Gewinne, da versagt der Markt. Nee, da versagt der Markt gerade nicht. Also wir leben ja nach Knappheitsökonomie, und die hohen Gewinne jetzt senden starke Signale aus, diese Knappheiten abzumildern. Das galt bei den Impfstoffen. Nehmen Sie die Masken am Anfang. Die waren so teuer am Anfang. Und sofort sind überall auf der Welt die Maschinen hingesetzt worden, die Produktion angelaufen, sodass das heute ein Phoenix-Artikel geworden ist. Das geht bei vielen anderen Gütern nicht so schnell, aber der Mechanismus ist genau der gleiche. Die hohen Gewinne signalisieren, hier lohnt es sich zu investieren in Raffineriekapazitäten, etwa in der Mineralölbranche. Denn mit Russland ist ja eine der größten Raffineriestandorte praktisch aus dem internationalen Handel ausgeschieden. Das ist jetzt eine enorme Knappheit. Und da braucht es Innovationen, Investitionen, um diese Knappheiten zu beseitigen. Und das wird alles völlig übersehen und das ist falsch.
Herr Heinemann, ich gebe Ihnen da sogar in großen Teilen recht. Nur ich will noch mal darauf hinweisen, bei der Übergewinnsteuer geht es ausschließlich um die Besteuerung von exorbitanten Gewinnen und auch nicht irgendwelchen exorbitanten Gewinnen, sondern es geht um die Besteuerung exorbitanter Gewinne aufgrund von ganz besonderen Krisensituationen für eine Bevölkerung. Darum geht es, um nichts anderes. Und deswegen,
das müssen wir uns vor Augen halten.
Und deswegen, wenn ich hingehe, wenn ich nochmal Beispiel nehme, die 10 Milliarden von BioNTech, die übrigens netto waren, angenommen, man würde eine Milliarde jetzt wegnehmen, würde BioNTech sagen, nee, und dann bin ich eigentlich nicht mehr so richtig motiviert zu investieren, weil ich dann vielleicht nur 80% statt 100% Gewinnsteigerung mache. Das glauben wir doch selber nicht. Das heißt, es geht um eine Ausnahmesituation, eine Sonderabgabe, die verlangt wird, das ist es ja, um einfach eine Volkswirtschaft und die Bevölkerung über eine Krise zu bringen. Ich finde, das ist nicht zu viel verlangt.
Viel Spaß damit in Karlsruhe.
Frau Herrmann, haben Sie gerne da eine Idee, wie wir da zusammenkommen?
Ich würde ganz grundsätzlich noch mal gerne was sagen, dass ich glaube, dass dieses Verhältnis von Staat und Markt auch nicht richtig dargestellt wird, gerade von Herrn Heinemann. Es ist ja nicht so, dass BioNTech seine mRNA-Botenstoffe aus dem Nichts gewonnen hätte, sondern das war alles Grundlagenforschung, die der Staat bezahlt hat. Beide BioNTech-Gründer waren jahrelang, jahrzehntelang an der Universität Mainz, haben ganz viele Forschungsgelder vom Staat bekommen. Alle Angestellten bei BioNTech waren vorher Doktoranden an der Universität Mainz. Da steckt unendlich viel Staatsgeld drin in diese Know-how, das sie jetzt privat vermarkten. Das will ich jetzt nicht kritisieren, aber man muss klar haben, ohne den Staat gäbe es diesen ganzen Markt nicht, nicht? Der Markt funktioniert auch nur, weil der Staat ihn im Zweifel schützt. Also das Kurzarbeitergeld und Ähnliches war ja nicht nur dazu da, die Angestellten durch die Corona-Krise zu bringen, sondern auch die Firmen, dadurch, dass die Nachfrage nicht zusammengebrochen ist. Und wenn man also feststellt, dass die Unternehmen abhängig sind vom Staat, damit ihr Markt überhaupt funktioniert, damit sie Umsätze machen können, dann ist es aber auch fair, wenn sie in Krisen durch Sondersituationen, die mit ihnen selbst gar nichts zu tun haben, sehr hohe Gewinne machen, dass der Staat dann einen Teil davon besteuert. Ganz einfach, weil diese Unternehmen den Staat brauchen.
Ja, Frau Herrmann, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich würde gerne noch mal auf das eigentliche Thema zurückkommen, nämlich wenn wir zusätzliche Entlastungen haben wollen, müssen wir die finanzieren. Die Sondersteuer kommt hier noch nicht so richtig durch, zumindest da gibt es keinen Konsens. Was machen wir denn dann sonst? Bleibt da nur höhere Staatsverschuldung? Müssen wir die schwarze Null begraben, es ist ja jetzt nicht nur die Krisensituation, die wir haben. Wir haben ja noch einige andere Aufgaben, die der Staat zu bewältigen hat. Infrastruktur, Digitalisierung etc. etc. Also jetzt, wenn wir aber nochmal über Entlastungen für Bürger jetzt in Zeiten hoher Inflation sprechen, müsste das auf Kosten höherer Schulden gehen?
Das ist ja die Frage. Wir haben derzeit ja eine paradoxe Situation. Also wir haben die hohen Defizite, aber die Schuldenquote der Bundesrepublik steigt gar nicht an. Und auch da ist die Inflation eine Antwort. Also der größte Gewinner der Inflation ist ja momentan der Staat, ne, dessen Schulden weginflationiert werden. Die Bundesrepublik Deutschland zahlt im Schnitt auf ihre Staatsschulden momentan 1-2%. Und in diesem Jahr sinkt der Wert der Staatsschulden allein durch die Inflation etwa 6-7%.
Also wären höhere Staatsschulden verkraftbar?
Ja, genau, weil die in der realen Betrachtung derzeit gar nicht steigen. Das wäre verkraftbar, ja.
Herr Reiermann, Sie nicken.
Ja, ich habe deswegen genickt, weil Herr Heinemann eben den Staat als den größten Inflationsgewinner bezeichnet hat. Genau das hat ja die letzte Steuerschätzung gezeigt, dass die Einnahmen vom Bund, Ländern und Gemeinden um etliche zig Milliarden Euro pro Jahr bis 2026 steigen sollen, obwohl die Wachstumsaussichten sich verdüstert haben. Also die zugrunde gelegte reale Zunahme des Bruttoinlandsprodukts ist nach unten korrigiert worden. Trotzdem explodieren da die Staatseinnahmen vor sich hin. Und das ist eine Folge von Inflation. Und eine Aufgabe der Bundesregierung wird sein, genau diese Inflationsgewinne in den nächsten Jahren wieder an die Steuerzahler zurückzugeben. Genau das ist seit einigen Jahren eingeübte Staatspraxis. Alle 2 Jahre gibt es den sogenannten Progressionsbericht, um diese kalte Progression zu bekämpfen. Die ist kein harmloses Phänomen. Und deswegen ist es eingeübte Staatspraxis, ab und zu den Steuertarif zu begradigen.
Herr Reimann, jetzt haben wir darüber gesprochen, wo soll entlastet werden, wie können wir das finanzieren. Wir sollten aber auch noch darüber sprechen, wie kriegen wir denn die Inflation eigentlich in den Griff. Ein Stichwort ist gefallen, die Europäische Zentralbank, die hat gestern angekündigt, sie will die Zinsen erhöhen, sie will auch Anleiheankäufe begrenzen. Ist das der Hebel, um die Teuerungsrate wieder nach unten zu drücken, Frau Herrmann?
Also wir haben ja gerade festgestellt, dass es eigentlich alles externe Schocks sind, die die Inflation angeheizt haben. Also das sind die Preise auf den Ölmärkten, das sind die Preise bei den Lieferketten. Und beides kann eigentlich die EZB mit ihrer Zinspolitik überhaupt nicht beeinflussen. So, das heißt, wenn sie jetzt die Zinsen hochsetzt, ist die eigentliche Gefahr, dass dann die Wirtschaft zusammenbricht, weil diese Zinssprünge gar nicht zu verkraften sind. Also um nur mal ein konkretes Beispiel zu nehmen. Alle haben ja schon diese Zinserhöhung erwartet. Das hat dazu geführt, dass jetzt Immobilienkredite bei den Banken teurer werden. Früher, also noch 2021, hat man einen 10-jährigen Kredit für 0,8% bekommen. Jetzt sind diese Kredite schon bei 2,8%. Und das bedeutet dann eben, dass wenn man beispielsweise einen Kredit aufgenommen hat, eine Hypothek, um ein Haus zu bauen von 300.000 Euro, dass man jetzt monatliche Raten von 1.250 Euro hat. Und vor einem Jahr wäre das noch eine Rate gewesen von 750 Euro. Und da kann man sich dann vorstellen, dass ganz viele Leute sagen, okay, kann ich mir nicht mehr leisten, also ich baue jetzt kein Haus. Und da sieht man dann, deswegen habe ich das jetzt mal ein bisschen vorgerechnet, dass dann die Baubranche zum Beispiel jetzt wahrscheinlich, wenn die Zinsen stark steigen sollten und das jetzt erst der Anfang war und noch nicht das Ende, dass die in Schwierigkeiten kommt. Und ähnlich ist es natürlich bei allen anderen Branchen, die stark davon leben, dass es irgendwie Leasing gibt. Also könnte zum Beispiel auch die Automobilindustrie treffen und so weiter. Und dann ist das zusätzliche Problem ja noch, dass die EZB nicht nur Politik für Deutschland macht, sondern beispielsweise auch für andere Länder, die dann mit diesen Zinsen erst recht Probleme haben, sodass jetzt also die paradoxe Situation sein könnte, dass man die eigentliche Inflation gar nicht beeinflussen kann, nämlich die Ölpreise, gleichzeitig aber durch diese Zinspolitik schon in so eine Art Rezession schlittert in
Europa. Ist die EZB also auf dem Irrweg, Herr Reiermann, Herr Heinemann?
Nein, ich würde sagen, ich schätze das ein bisschen positiver ein. Diese Sichtweise, dass beim Angebotsschock die Geldpolitik nichts machen kann, die teile ich nicht. Die Geldpolitik kann dann nämlich die Nachfrage dämpfen. Und was Sie beschrieben haben, Frau Herrmann, dass eben der Immobiliensektor gedämpft wird, das ist ja genau notwendig. Der ist ja heiß gelaufen. Das ist eine Übernachfrage mit einer exorbitanten Preisexplosion, auch bei den Immobilienpreisen übrigens. Wenn das jetzt auslöst, dass die Preise sich abdämpfen, dass die Auftragslage da etwas zurückgeht, wird das die Inflation dämpfen und auf nachhaltigeren Weg führen. Das ist genau richtig. Es gibt außerdem einen unmittelbaren Effekt, wie die EZB die Inflation auch dämpfen kann. Das ist über den Wechselkurs. Ein guter Teil der Inflation, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, liegt ja auch in der Euro-Schwäche. Der Euro hat über 10% abgewertet gegen den Dollar. Das hat die Einfuhrpreise hochgefahren, den Ölpreisschock nochmal verstärkt in der Eurozone. Und wenn die EZB da jetzt gegensteuert mit höheren Zinsen in Euro stabilisiert, wirkt das über Nacht auf niedrige Einfuhrpreise.
Weil Sie eben nach der EZB fragten, die ist nicht auf dem Irrweg, sie ist nur auf dem Weg, den sie eingeschlagen hat, in Trippelschritten unterwegs und viel zu zaghaft. Sie hätte viel früher damit aufhören müssen, die Staatsanleihen zu kaufen und sie hätte schon viel früher ankündigen können, dass es zu Zinserhöhungen kommt und vor allen Dingen das Ausmaß der Zinserhöhungen, die da gestern in Aussicht gestellt worden sind zu niedrig. Das hätte doppelt so hoch sein können. Das rächt sich auf Dauer, weil man so die Preissteigerung und die Inflationsraten nicht in den Griff bekommt.
Ja, aber die EZB muss eines berücksichtigen. Wir haben ja erst im Jahr 2020 eine tiefe Rezession hinter uns. Und wenn jetzt das, was an wirtschaftlicher Erholung wieder kommt, abgewürgt würde durch eine entsprechende Geldpolitik, dann um Himmels Willen haben wir hier Verwerfungen, die können wir uns auch gar nicht vorstellen.
Das ist eine Diskussion, die müssen wir an anderer Stelle fortsetzen. Da gibt es noch sicherlich einiges zu tun. Wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Das war der Wortwechsel. Wir haben über steigende Preise und was die Politik oder auch die Europäische Zentralbank dagegen tun können und vielleicht auch tun sollten, diskutiert. Meine Studiogäste waren Professor Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband, Ulrike Herrmann von der Tageszeitung Taz und Christian Reiermann vom Wochenmagazin Der Spiegel.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.